Wir schauen mal, wie der Osten gewählt hat.
Das sind vor allem die politischen Ränder.
Die DDR ist wieder da, wenn wir ganz ehrlich sind.
Sonntag, 18 Uhr. Im Fernsehen wachsende blaue Balken. Andere schrumpfen sich in die Bedeutungslosigkeit. In den sozialen Medien? Erschrecken, Häme, Schulterzucken.
Osten wählt komplett blau.
Dort ist auf der Wahlparty großer Jubel ausgebrochen. Man sieht sich sehr stark bei der AfD und auch bei der Linken.
Wieder hat der Osten gewählt. Anders. Wieder wird analysiert, gerätselt, gespottet und mit einem gewissen Grusel gen Osten geschaut. Was ist da los? Was läuft falsch im Osten? Diese Frage stellen Moderatorinnen Leitartikler. Es wird nachgehakt. Selten aber in echter Neugier oder mit Empathie. Und zwischen den Kommentaren geht verloren, worum es eigentlich geht. Vertrauen, Enttäuschung, Verstehen. DNA des Ostens ist ein Podcast über das, was war, was ist, was sein wird und was sein könnte. Ein Podcast über diesen ominösen Osten, über die Menschen, über Prägungen und Zugehörigkeit. Für DNA des Ostens haben wir mit mehr als 40 Menschen gesprochen, die hier geboren und aufgewachsen sind. Ein Querschnitt von jung bis alt, von Arnoldshammer im Erzgebirge bis Zingst an der Ostsee. Von der Influencerin bis zum ehemaligen Bundespräsidenten. Stimmen, die zeigen, wie vielfältig der Osten ist. Die Menschen sprechen aus einer ostdeutschen Perspektive über Hoffnungen und Enttäuschungen, über Erfolge und Niederlagen. Es geht um das Gefühl, noch immer Bürger zweiter Klasse zu sein und nicht gesehen zu werden. Es geht um das Hadern vieler mit der Demokratie. Und es geht um eine andere demokratische Kultur und ein Gefühl des Nichtvertretensseins, das sich bei jeder Wahl zeigt. Und es geht um eine weitere große Frage. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind Ost und West nach wie vor nicht wirklich eins. Was ist schiefgelaufen bei der Wiedervereinigung? Und wie fixen wir das? Ich bin Anna Thalbach, Schauspielerin aus Ost-Berlin. Und das ist die erste Folge von DNA des Ostens. Warum der Osten anders wählt. Diesen Podcast hört ihr kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek. Die Demokratie kam 1990. Sie kam als Versprechen und als Zumutung. Viele Ostdeutsche erlebten, wie Institutionen verschwanden, Biografien entwertet, Lebensleistungen kleingeschrieben wurden. Und wie aus ihrem Teil der Geschichte ein Defizit gemacht wurde, ein Schatten der Bundesrepublik. Annika Pinske ist Drehbuchautorin und Regisseurin. 2022 kam mit »Alle reden übers Wetter« ihr erster Spielfilm ins Kino. Ein Film über die wichtigen Diskurse der Gegenwart. Ost, West, Stadt, Land. Wenn sie über die Generation ihrer Eltern spricht, ist da Respekt und Ärger über das, was übersehen wird.
Ich glaube, was mich daran betroffen macht, ist, dass die Generation meiner Eltern, also alle, die so zwischen 30 und 40, ich glaube, die hat es richtig arg getroffen in der Wende, weil man schon gewisse Dinge geschaffen hat oder glaubt zu wissen, wo man so steht im Leben und die das selber aber so hinnehmen. Auch mit allem, was sie geleistet haben, mit all diesen zigtausenden Umschulungen und ABM-Maßnahmen. Ich meine, wer arbeitet denn für einen Euro? Also ich finde das schon demütigend auf eine Art und Weise. Und ich kenne halt diese Leute und ich sehe halt, wie würdevoll sie da durchgehen. Und dann ärgert es einen natürlich umso mehr, dass von außen dann andere Narrative, Negativnarrative, dass so abgewertet wird und auch kein Interesse besteht, richtig hinzuschauen.
Pinske beschreibt etwas, das viele Nachwendekinder kennen. Eltern, die nach der Wende neu anfangen mussten und denen ihre Würde oft nur blieb, weil sie sie selbst verteidigten. Und so geht es in dieser ersten Folge nicht nur um Wahlergebnisse, sondern um Enttäuschung. Um den langen Schatten einer Vereinigung, die für viele keine war. Und um die Frage, was wäre, wenn Ostdeutschland nicht das Abweichende ist, sondern ein Teil dieser Republik, der mehr gesehen werden muss. Denn wenn Demokratie ein Versprechen ist, dann muss sie auch eines halten. Teilhabe. Demokratie, das zeigen die Umfragen, wird auch im Osten grundsätzlich bejaht. Sie ist kein Fremdkörper. Im Gegenteil, viele Ostdeutsche haben sie sich 1989 buchstäblich erkämpft, ohne Gewalt, auf die Gefahr hin, mit ihrem Leben dafür zu bezahlen. Es war ein Ruf nach freien Wahlen, nach Mitbestimmung, nicht nach Bevormundung. Und da stand er nun, an einem kalten Dezemberabend 1989 in Dresden, vor der Ruine der Frauenkirche, Helmut Kohl. Unter ihm der Platz voller Menschen, die erst seit Wochen frei waren. Er redete von Anerkennung, sprach von Selbstbestimmung. Vielleicht meinte er es so. Vielleicht war es auch nur politisches Kalkül.
Und liebe Freunde, Selbstbestimmung heißt für uns auch in der Bundesrepublik, dass wir Ihre Meinung respektieren. Wir wollen und wir werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes.
Zu diesem Zeitpunkt war die deutsche Einheit in der Art, wie sie dann erfolgte, noch keine ausgemachte Sache.
Wir wollen, dass sich die Menschen in Deutschland überall, wo sie dies wollen, treffen können. Und dann, liebe Freunde, werden Sie in diesem Jahr freie Wahlen haben. Sie werden frei entscheiden, wer mit Ihrem Vertrauen versehen im Parlament sitzt. Sie werden eine frei gewählte Regierung haben. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem, was ich genannt habe, konföderative Strukturen. Das heißt, gemeinsame Regierungsausschüsse, gemeinsame Parlamentsausschüsse, damit wir möglichst viel Gemeinsamkeit in Deutschland leben können.
Damals tasteten sich alle Länder des Ostblocks in die neue Zeit vor. Es gab keine Patentrezepte nach Jahrzehnten der Diktatur und der Misswirtschaft. Das war im Osten Deutschlands nicht anders. Gerade 1989-90 gab es mit dem zentralen runden Tisch einen Moment gelebter Demokratie im Osten. Kollektive Aushandlung, lokale Initiativen, politische Selbstermächtigung. Und dann schreibt der Soziologe Steffen Mau, folgte auf diese Selbstermächtigung die Selbstentmachtung. Mau nennt das ausgebremste Demokratie. Die Wahrheit ist auch, viele gingen auf die Straße, doch nur ein kleiner Teil saß tatsächlich an den Tischen. Und während dort noch über die passenden Zutaten verhandelt wurde, klingelte es. Ding Dong, der Lieferservice ist da, Wiedervereinigung. Der Westen kam wie eine Fertigpizza. Alle Zutaten drauf. Demokratie, Wirtschaft, Gesellschaft zum Mitnehmen. Das neue System nicht zur Diskussion gestellt, sondern auf den Demos eingefordert und dann einfach übernommen. 1990 überwiegen Euphorie und Aufbruchstimmung. Westprodukte aus dem LKW. Konsum. Heute, 35 Jahre später, stehen die Westprodukte längst ordentlich in den Regalen, neben Spreewaldgurken und Bautzner Senf. Das neue Leben, das damals begonnen hat, hinterlässt seine Spuren. Selbst bei denen, die damals nicht dabei waren. Jakob Springfeld ist 23 Jahre alt, stammt aus Zwickau und engagiert sich als Autor und Aktivist gegen Rechtsextremismus. Er gehört zu einer Generation, die die DDR nur aus Erzählungen kennt und trotzdem die Folgen spürt.
Ich glaube, es wurde halt viel, um es ein bisschen knapp zu formulieren, viel kapitalisiert und zu wenig demokratisiert. Was ich damit sagen will, ist, das liegt auch teilweise an den Ostdeutschen selbst, weil sie sich primär auch auf die wirtschaftlichen Vorzüge und auf mehr Konsum vielleicht gefreut haben. Und es wurden halt Unternehmen aus Westdeutschland aufgekauft, es wurden Jobs gestrichen und es sind Dinge passiert, die dazu geführt haben, dass mein Papa zum Beispiel nach der Wiedervereinigung arbeitslos war.
Mit der Arbeitslosigkeit kommt die Ernüchterung und das Gefühl, politisch wie wirtschaftlich abgehängt zu sein. Vielleicht ist das die Erbsünde der Wiedervereinigung, an der das vereinte Land bis heute leidet. Von Generation zu Generation weitergetragen, ob du willst oder nicht. Bis eine Generation damit bricht, sich befreit von den alten Mythen. Geprägt von den Geschichten der Eltern, entwickeln die Nachwendegeborenen ihren eigenen Stil. Sie sind politisch, oft sogar sehr. Aber sie sind es auf ihre Weise. Weniger parteigebunden, mehr basisnah, weniger systemgläubig, dafür umso direkter in ihrer Forderung nach Mitsprache. Denn der Wunsch nach echter und direkter Mitbestimmung ist bis heute ausgeprägt. Sie gründen Initiativen, starten Podcasts und sprechen auf den Bühnen der Republik. Und sie haben ein feines Gespür dafür, dass sie andere Erfahrungen haben. Alina Unverzagt kommt aus Leipzig. Sie ist Anfang 20 und studiert Rechtswissenschaft und engagiert sich für Frauenrechte, unter anderem bei Sisters e.V. gegen Prostitution. 2023 war sie eine der beiden sächsischen Vertreterinnen auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten. Zwischen Pavillons und Häppchen hört sie diesen Satz. Er kommt als Kompliment und ist für sie eigentlich eine Herabwürdigung.
Man hört gar nicht, dass sie aus Ostdeutschland kommen. Und ich habe das mehrmals bis jetzt gehört und ich finde es erschreckend, weil erstmal ist es eine Abwertung davon, wie Ostdeutsche sprechen, also von Sächsisch, Thüringisch oder dem Dialekt generell. Und das Perfide ist, dass es nicht so offen als Abwertung formuliert wird, sondern dass es eben so subtil ist. Wie soll es sich anhören, wenn jemand aus Ostdeutschland kommt? Soll ich in deren Bild was Rassistisches sagen?
Alle rechtsextrem und Rassisten. Das Echo hallt seit den 90ern durch die Republik. Mal leiser, gerade wieder lauter. Jakob Springfeld stemmt sich gegen die rechte Vereinnahmung. Jakob, über 20.000 Follower bei Instagram. Er verkörpert jene junge ostdeutsche Generation, die ihre Haltung zeigt. Auf Instagram statt im Parlament. Mehr Graswurzel als Establishment. Er macht damit sichtbar, was in der Forschung schon lange beschrieben wird. Zustimmung zur Demokratie heißt nicht automatisch Zustimmung zu den Parteien, so wie sie heute arbeiten. Das Vertrauen in Institutionen vielerorts nahezu verschwunden. Umso schwerer wiegt es, wenn es nie wirklich da war.
Ich glaube schon, dass es kulturell und auch durch eine DDR-Prägung oft der Fall ist, dass viele Ostdeutsche so ein Stück weit einfach für sich als Familienverbund funktionieren wollen, um von anderen Institutionen oder so in Ruhe gelassen zu werden, um einfach selber vielleicht am entspanntesten durchzukommen. Und das verhindert, glaube ich, manchmal den Wunsch oder die Anerkennung dessen, dass man selbst teilhaben kann und dass man selbst Teil des demokratischen Prozesses sein kann.
Wer die Freiheit nicht nutzt, sich lieber in Familie, Vereine und Schrebergärten zurückzieht, überlässt die Straßen anderen. Den Lautesten, oft den Rücksichtslosen. Die zunehmende Polarisierung und die Angriffe auf Politiker und Politikerinnen oder Menschen mit Migrationsgeschichte zeigen, wie gefährlich das ist. In diesem Klima gedeihen Angst und Misstrauen. Misstrauen ist aber kein Reflex. Es kommt nicht plötzlich, sondern langsam, über Jahre. Schon 1990 war es da. Ein Erbe der DDR. Grit Lemke wuchs in Hoyerswerda auf. Kurz nach der Wiedervereinigung 1991 wurde sie Journalistin und arbeitete über 20 Jahre für das Dokumentarfilmfestival DOC Leipzig.
Diese Renitenz, diese gewisse Respektlosigkeit, staatlichen Strukturen, Misstrauen, ein tiefes, tiefes Misstrauen, auch gegen Medien. Und das ist auch was ich zu großen Teilen verstehen kann und teilen kann.
Das legen auch Studien nahe. Ostdeutsche haben bis heute weniger Vertrauen in Parlamente, Regierungen, Medien. Reflexhaft könnte man sagen, klar, dass die im Osten so oft ihr Kreuz bei der AfD machen.
Und ich glaube schon, dass es in Ostdeutschland teilweise stärker verwurzelt ist, einfach weil es dieses autoritäre System der SED-Regierung gab, auf die da oben zu zeigen und das alles sehr schnell abzupauschalisieren.
Springfelds Analyse beschreibt das Hintergrundrauschen der DDR-Prägung. Doch die DDR-Geschichte taugt höchstens teilweise als Erklärungsansatz. Forschende sprechen eher von mangelnder Repräsentation, zu wenig Ostdeutsche in Ministerien, Redaktionen, Universitäten. Wer nicht vorkommt, wer lange nicht gefragt wird, vergisst, dass er etwas zu sagen hat. Kontrollverlust und kaum Gestaltungsspielraum ist die Folge. So entsteht Distanz zu denen da oben. Das gilt allerdings nicht nur für den Osten, sondern für alle Regionen, in denen der Tante-Emma-Laden schließt, die Jungen wegziehen und der Weg zum Supermarkt eine Weltreise ist. Die Verbliebenen haben Angst, von den Ballungsräumen vergessen zu werden und ohne alles dazustehen, ohne Busse, ohne Kneipe, ohne Supermarkt. Wirtschaftlich schwache Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, Überalterung und einem geringeren Bildungsgrad sind auch im Westen AfD-anfälliger, so der Soziologe Mau. Das Gefälle zwischen Dorf und Stadt ist im Osten nur deutlich größer. Und es fällt uns leichter, dort hinzusehen.
Und gleichzeitig sorgt dieses undifferenzierte Bild vom Osten, glaube ich, oft dafür, dass es zu so Abwehrmechanismen kommt. Also ich könnte mich jetzt zum Beispiel permanent darüber aufregen, dass man uns manchmal als Dunkeldeutschland bezeichnet und gleichzeitig hat der Begriff halt eine Ursache und es gibt Gründe, warum er auf Ostdeutschland angewandt wird und ich halte es dann immer für sehr schwachsinnig, dass man im gleichen Atemzug, indem man sich über diesen Begriff aufregt, beginnt, die Problematik vor Ort irgendwie kleinzureden.
Reden wir es nicht klein. Die 90er Jahre, Baseballschlägerjahre. Nach der Wende war viel von Aufbruch die Rede. Und viel Raum war plötzlich leer. In diesen Lücken machten sich auch andere breit. Glatzen, Bomberjacken, Springerstiefel. Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen sind bittere Synonyme für das, was damals passierte.
Vor dem Heim war es gestern Nacht zu schweren Ausschreitungen gekommen. Im Verlauf der über 10-stündigen Straßenschlacht zwischen 150 Rechtsradikalen und der zunächst nur schwach präsenten Polizei wurden 13 Polizisten zum Teil schwer verletzt.
Nächte, in denen Steine und Brandsätze flogen und am Rand Menschen klatschten. Die Polizei kam spät, manchmal zu spät. Was blieb, waren Strukturen, die sich festsetzten. Heute profitiert eine Partei davon, der sich viele zuwenden, die unsere Demokratie kritisch sehen. Die AfD erfindet die Strukturen nicht neu. Die AfD nutzt sie neu. Und sie weiß, wie sich Ängste, Enttäuschung und Wut instrumentalisieren lassen. Diese Ängste gibt es nicht nur im Osten. Sie sind kein Alleinstellungsmerkmal, sondern ein Symptom ländlicher Räume, in denen Wandel als Bedrohung erlebt wird. Die Frage ist nicht, warum wählt der Osten so extrem, sondern warum schaffen es rechte Kräfte in strukturschwachen Regionen Stimmen zu machen, egal ob Ost oder West. Stattdessen klebt das Etikett meist nur am Osten. Und wer dort demokratisch wählt, taucht im Bild kaum auf, sondern Wutbürger, jene, die mit dem System fremdeln, sind es. Auch der frühere Bundespräsident Joachim Gauck kennt dieses Gefühl gut.
Die mit dem System fremdeln oder Wutbürger sind, die beschäftigen uns viel mehr als der größere Teil der Ostdeutschen, der angekommen ist, der in bewundernswerter Weise Anpassungsleistungen erbracht haben, die von keinem Westdeutschen erforderlich waren. Ja? Und diese Riesenmenge von Ostdeutschen, diese Mehrheit der Ostdeutschen, die die Einheit positiv gestaltet hat und die auch Träger unserer Demokratie ist, die kommt zu wenig vor. Aber diejenigen, die also AfD wählen oder sonst noch was wählen, was wir nicht mögen, oder mit radikalen oder demokratiefeindlichen Aktionen sich bemerkbar machen, die erhalten große Aufmerksamkeit, zu große.
Halten wir einen Moment inne. Okay, es gibt die Wahlergebnisse und der Osten sieht blau aus. Nicht schön, ein Desaster für die Demokratie, vielleicht. Aber bedeuten die Wahlergebnisse auch, dass der Osten nicht im politischen System angekommen ist? Daniel Kubiak widerspricht. Der Sozialforscher ist in Ost-Berlin aufgewachsen. Er hat erlebt, wie um ihn herum quasi die Welt zusammengebrochen ist. Heute forscht er zu der Zeit. Daniel Kubiak gilt heute als eine wichtige Stimme der sozialwissenschaftlichen Forschung zum Osten Deutschlands. Analytisch, engagiert und fest geprägt von seiner eigenen ostdeutschen Erfahrung.
Und dass wir das wirklich auch mal klarkriegen müssen, auch als Gesellschaft, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Und es braucht sozusagen eine politische Einheit. Und ich würde sagen, die ist im größten Teil hergestellt, wenn wir jetzt mal das Wahlverhalten abziehen. Die Institutionen funktionieren überall genauso. Das Grundgesetz wirkt in allen Regionen Deutschlands. Es gibt demokratische Wahlen. Die demokratischen Wahlen funktionieren mit Abstrichen in Berlin, aber größtenteils funktionieren sie. Und das ist erstmal die politische Einheit. Ja? Wir sind ein föderaler Nationalstaat und der funktioniert in ganz großen Teilen. So. Und dann gibt es die ganze Frage nach dieser kulturellen oder inneren Einheit.
Was, wenn der Osten keine Abweichung im demokratischen Verständnis ist, sondern einfach einen anderen Weg wählt? Wenn er sich eben nicht nur alle 4 Jahre fragen lassen will, sondern teilhaben möchte? Auf dem Fußballplatz würde man sagen, der Osten möchte nicht von der Ersatzbank aus zuschauen, sondern auf dem Platz mitspielen. Doch statt die Spieler einzuwechseln, lautet das Rezept: Wir müssen richtig zuhören. Zuhören. Eine dieser Floskeln, die gut klingen und nichts kosten. Zuhören ist wie ein Placebo. Kurz das Gefühl, ernst genommen zu werden, ohne dass sich etwas ändert. Es geht ums Anerkennen, die Unterschiede zulassen. Stattdessen soll der Osten so werden wie der Westen.
Das ist schon eine komische Annahme. Aber was ich wirklich noch viel problematischer finde, ist, dass dann der Stand der deutschen Einheit auch immer daran gemessen wird, ob denn jetzt die Ostdeutschen auch irgendwie genauso kulturell sind wie die Westdeutschen.
Was ist so schlimm daran anzuerkennen, dass es im Osten eine andere politische Kultur gibt? Geformt von der SED-Diktatur und von dem Misstrauen gegenüber politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsträgern. Die Freiheit haben sich die Ostdeutschen damals selbst auf der Straße genommen. Vielleicht gehen die Menschen bis heute deswegen lieber auf die Straße, statt beispielsweise in den Stadtrat. Grit Lemke ist in Hoyerswerda aufgewachsen. Als Autorin und Filmemacherin wandelt sie zwischen diesen Welten. 1989 hat sie in Leipzig studiert. Für sie waren nicht der Mauerfall und der Westen das Bewegende in dieser Zeit, sondern die Möglichkeit zu gestalten.
Das ist ja auch was, ich meine, was der Osten immer noch kann. Man kann doch über Pegida denken, wie man will. Und politisch ist das ja alles schrecklich, die Forderungen und so. Aber der Osten hat es geschafft, eine soziale Bewegung, eine Protestbewegung auf der Straße, die sich selbst organisiert haben, und da irgendwas in Bewegung zu bringen. So schlimm, wie die Inhalte sind. Aber das muss man doch erst mal schaffen. Und das ist doch ein Potenzial, was vielleicht irgendwann, wenn die Zeiten besser sind, wieder positiv genutzt wird. Aber das haben wir schon eingebracht. Dieses, Steffen Mauer hat, glaube ich, gesagt, Empörungsdemokratie. Und das ist natürlich nicht die optimale Form von Demokratie. Aber vorn steht die Empörung und hinten steht Demokratie.
Und diese Politik soll direkter, ehrlicher sein und den Menschen mehr Macht geben. Statt zu sagen, im Osten können sie nicht mit parlamentarischer Demokratie, könnte man es anders sehen. Hier zeigt sich vielleicht früher, was andernorts noch kommt. Der Wunsch nach mehr Beteiligung. Politiker und Politikerinnen gelten oft als abgehoben, manchmal gerechtfertigt, oft auch nicht. Neue Beteiligungsformen könnten diese Distanz verringern. Steffen Mau nennt den Osten ein mögliches Labor der Partizipation mit Erfahrungen, die auch den Westen bereichern könnten. Demokratie braucht mehr als Wahlurnen, Vereine, Feuerwehren, Menschen, die mitmachen. Die Engagementquote im Osten ist niedriger. Mau spricht von einer zivilgesellschaftlichen Formschwäche. In vielen Vereinen wird eher gekickt und gehäkelt als politisch gestaltet. Nicht aus Desinteresse, sondern aus Mangel an Mitteln und Köpfen. Sozialwissenschaftler Kubiak sieht aber durchaus positive Ansätze bei seinen Forschungen zur ostdeutschen Zivilgesellschaft.
Und man trifft auf richtig, richtig viele Menschen, die einfach machen. Wenn die aber machen, wenn die ihre Kulturbahnhöfe, ihre Räume, ihre Willkommensinnis gestalten, dann haben die zu tun, dann können die sich nicht vor jede Fernsehkamera setzen und erzählen, was alles so gut läuft für sie. Und deswegen gibt es auch so einen lauten, wütenden Osten, der interessanterweise den lauten, wütenden Westen leise macht.
Vielleicht ist das die eigentliche Geschichte. Der Osten ist nicht weniger wütend als der Westen. Er ist vor allem ein Ort, an dem Menschen Räume öffnen, alte Bahnhöfe zu Kulturhäusern umbauen, Nachbarschaften zusammenhalten, oft leise, ohne Kameras. Dass man das im Westen selten hört, liegt nicht daran, dass es das nicht gibt, sondern daran, dass Journalistinnen lieber dahin fahren, wo es brodelt. Vieles von dem, was hier schon lange brodelt, könnte auch dort noch ankommen. Vielleicht könnte man es auch so sagen. Der Osten ist nicht die Abweichung vom Westen, sondern ein Spiegel für das gesamte Land. Einer, in dem sich die ganze Republik wiederfinden kann, mit ihren Brüchen, ihren blinden Flecken und ihren Möglichkeiten. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, Klimakrise, Migration, soziale Spaltung, Demokratieverdrossenheit, machen keinen Unterschied zwischen Ost und West. Das war die erste Episode von DNA des Ostens, warum der Osten anders wählt. In der zweiten Folge gehen wir der Frage nach, welche Rolle die Medien dabei spielen, welches Bild wir vom Osten haben.
Ich kann diese Wut auch verstehen. Also wenn man die ganze Zeit erzählt bekommt, wie scheiße alles ist und man selber hat aber den Eindruck, nee, wir leben doch hier auch ein ganz normales Leben.
Alle Folgen sind jetzt schon online. Ihr könnt also gleich weiterhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da und erzählt anderen davon. DNA des Ostens ist ein Podcast der Hofe Richter und Jacobs GmbH im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Folgen wurden von Jan Schilling konzipiert und geschrieben. Michael Schönherr hat das Projekt koordiniert. Mario Nikolaus und Mario Timmler sorgten für den guten Ton und Sound. Das Cover wurde von Christoph Rauscher gestaltet. Redaktionell verantwortlich waren Carsten Heller und Matthias Winkelmann. Ich bin Anna Thalbach und bedanke mich fürs Zuhören. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Seid ihr auf der Suche nach einem News-Podcast, der euch wichtige aktuelle Themen spannend und tiefgründig erzählt? Dann empfehle ich euch 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge hört ihr ein Thema in aller Tiefe mit Recherchen von Journalistinnen und Journalisten der ARD. Es geht zum Beispiel um die Situation der Pflege in Deutschland, Rechtsextremismus oder auch darum, wie die Politik von Donald Trump sich auf Deutschland auswirkt. Neue Folgen von 11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt's täglich von Montag bis Freitag, jeden Morgen ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek.